Gefängnis und Gefangene. Schaut auf unsere Gefangenen, diese Mahnmale der Ungerechtigkeit, und behauptet dann, dass unsere Religion und unsere Politik den Lebensstandard angehoben hätten. Ist es nicht offensichtlich eine Binsenwahrheit, dass jede Besserungsanstalt selbst die Mittel und die Macht haben sollte, um zu korrigieren und wieder gut zu machen? Und von welchem Nutzen sind unsere legalen Systeme und unsere Gefängnisse für die moralische Besserung des Verbrechers? Welche ihrer Eigenschaften sind dazu bestimmt oder angelegt und wirksam, den Verbrecher aus dem Unrat, dem Schatten und der Finsternis der Verzweiflung zu erheben? Was gibt es im Gesetz, das auch nur im Mindesten zur Besserung beiträgt? Nichts. Und es war auch niemals beabsichtigt, dass es so sein sollte. Alles, woran gedacht wird, ist diese gänzlich sinnlose Idee der Bestrafung, die keinem guten Zweck auf Erden dienen kann. Ein Mann begeht ein Verbrechen und wird hinter Gitter gebracht. Und die ganze Überlegung zielt darauf ab, ihn hart und streng zu bestrafen. Niemand denkt auch nur im Geringsten daran, irgendjemandem zu dienen oder etwas zu irgendjemandes Nutzen zu leisten. Wie leicht ist es, jemanden zu einem Kriminellen zu machen? Wenn es in einer Familie Armut gibt oder Unwissenheit oder eine erbliche Krankheit, die unter Druck ausbricht, ansonsten würde sie niemals ausbrechen, kann ein Kind heranwachsen, ohne jemals einen dieser spirituellen Bewusstseinszustände erfahren zu haben, die normal und notwendig für innere Gesundheit sind. Es mag in keinem Augenblick gefühlt haben, dass es aus der göttlichen Welt und dem großen Mysterium kam und das von der Natur auf vielfachen, wunderbaren und feinfühligen Wegen für es gesorgt wird. Wie soll jemand innerlich so unbewaffnet und ohne Verteidigung gegen die Versuchung gefeit sein, wenn sie kommt? Oder denkt an einen Knaben, der in einem Elternhaus erzogen wurde, in dem wirklich alles zartfühlende Freundlichkeit war, aber in dem die alten sektiererischen Ideen die Atmosphäre erfüllten. Entweder stimmt er mit diesen Ideen überein und ist dadurch darauf vorbereitet, sein Leben in völliger Unkenntnis der Wahrheit über das Leben zu verbringen, oder er wird wahrscheinlich, ungefähr mit 16 oder 17 Jahren, in einen Zustand heftiger Rebellion geraten, der für ihn verheerend sein kann. Das Aufbegehren seiner erwachenden Mentalität gegen die kindische Falschheit der alten Lehren können sich in seiner gesamten Natur ausgebreitet haben und diese mit Zweifel und Verachtung für das moralische Gesetz befallen haben. Wir mögen einen solchen Jungen heute Abend wegen Landstreicherei aufgreifen. Er hat gegen seine Eltern rebelliert, deren Autorität in Frage gestellt und sein Elternhaus verlassen. Sehr wahrscheinlich ist er betrunken, vielleicht unter dem Einfluss von Drogen. Was können Detektive und Polizeioffiziere tun? Ihr einziges Hilfsmittel ist das Gefängnis. Er kann an keinen anderen Ort gebracht werden. Und man kann nicht erwarten, dass Sie oder die Beamten des Gerichts oder des Gefängnisses, die sich in der Folge mit diesem Knaben befassen müssen, die spirituellen Gesetze, die unser Wesen leiten, verstehen können. Zweifellos versuchen sie alle, ihre Pflicht zu tun. Sie können lediglich ihr Urteilsvermögen benutzen, unser armseliges, vom Gehirnverstand geleitetes Urteilsvermögen, das nur zu oft als einziges vorhanden ist. So wird dieser Knabe also ins Stadtgefängnis gebracht, wo er auf sein Verfahren wartet. Er wird in etwas, was sie Zelle nennen, gefangen gehalten, und das sind Zellen und keine Zimmer. Er wird dort eingeschlossen, nicht alleine, sondern höchstwahrscheinlich in Gesellschaft der verzweifeltsten Menschen der Stadt, derjenigen, die so tief gefallen sind, dass es ihre zweite Natur wurde, die abscheulichsten Dinge, zu denen Menschen fähig sind, zu tun und andere zu lehren, diese auch zu tun. Hier sind sie nun, stoßen diesen Knaben herum, der gerade seinen ersten Fehler gemacht hat, wahrscheinlich aus Unwissenheit und der weder von dem göttlichen Geist in seinem Inneren noch von der niederen Natur, die der Versucher ist, gehört hat. Und was soll aus ihm werden? An seiner Seite ist der Drogenabhängige, wild und stark, nach dem Gift hungernd, das er nicht bekommen kann, grimmig, profan, obszön und schmutzig. Da ist auch der professionelle Dieb, der ihn auslacht und sich über seine Erfolge freut, den die Welt nicht freundlich behandelt hat, der sein Gewissen, seinen Weg und seinen Sinn für rechtes Handeln verloren hat und nun abwärts geht, so schnell er nur kann. Auch er stößt diesen jugendlichen Neuling der Verbrecherszene Tag und Nacht herum. Sie schlafen dort, sie nehmen dort ihre Mahlzeiten ein. Die ganze Atmosphäre dieser Zelle ist erfüllt mit etwas, das den abgebrühtesten Menschen in der Welt mit Schrecken erfüllen würde. Der menschliche Intellekt ist nicht dazu bestimmt, auf diese Weise zu leben. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Überhaupt ruft Müßiggang nirgendwo jede Art von Bösem so hervor wie in diesem Umfeld der Gefängnisse. Ein Gedanken bringt einen anderen hervor. Der Einfluss des Gedankens, der himmlisch sein kann, kann auch über alle Maßen schrecklich sein. Lasst ein labiles Gemüt und einen schwachen Willen mit jemandem in Kontakt kommen, der hauptsächlich pessimistisch und entmutigt ist, und sie werden sich gegenseitig gefährlich beeinflussen. Jemand, dessen Denken negativ und depressiv ist oder in niedrigeren Bahnen verläuft, und das Gemüt des Knaben wird zweifellos von all dem etwas an sich haben, kann mit einem Menschen in Kontakt kommen, der anscheinend wirklich ehrenhaft ist und ihn niemals mit hypnotisierenden Absichten betrachtet, und dennoch wird sich das Böse in der Natur dieses Menschen, ähnlich dem, was in dem Jugendlichen noch unerweckt und nur potenziell vorhanden ist, unvermutet in das Gemüt des Letzteren einschleichen, so dass sich der eine die Schwäche des anderen, welche auch immer, zum Teil aneignet und dessen Färbung annimmt. Deshalb können unsere Gefängnisse Brutstätten des Lasters sein. Die Gewalt der Gesinnung eines schwer verbrecherisch veranlagten Menschen wird dominieren und jede schwache oder unausgeglichene Natur, die in seine Nähe kommt, vergiften. Es gibt immer solche Menschen in den Gefängnissen und wir stellen ihnen immer neue Opfer zur Verfügung. Ist es daher ein Wunder, dass uns das ungeheuerliche Laster näher ist, als wir wissen, dass so viel bis an die Türen unserer Häuser und in die Kammern unseres Lebens gelangt? Laster in all seinen schockierenden Formen, mit immer neuen und nicht zu bezeichnenden Ausdrucksweisen, eine große psychologische Macht, die ihr Opfer nicht auswählt, jedoch alles, was sie kann, festhält und verschlingt? Sie schleicht sich unbemerkt durch die negativen Seiten in unsere Familien, durch die Schwäche der Kinder, durch eine erbliche Belastung, so dass Samen reifen, von denen wir nicht einmal träumen, schon bevor das Kind zur Schule geht oder in die Welt hinauszieht. Im Laufe der Zeit werden sie in der einen oder anderen Form ausbrechen, und die Frucht davon kann sein, dass die ganze Natur zugrunde gerichtet wird und das Leben ein Versagen ist. Ist es daher ein Wunder, dass Unzufriedenheit die gesamte Atmosphäre durchdringt, in der wir leben, und dass sie alt, verdorben und ungesund ist? Dass unsere Herzen niedergedrückt werden und ermattet sind vom Kampf der Zeit? Gewiss, wenn man Jugendliche sieht, die eingesperrt werden, sieht man etwas, das mehr Überlegung erfordert, weiteres Denken, und wenn man sieht, dass die verhärteten Kriminellen eingesperrt werden, sieht man etwas, das noch mehr Überlegung erfordert, weiteres Denken. Irgendwann einmal wird unser Jugendlicher vor Gericht gebracht und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. Würde ich angeklagt, für 10 Monate eingesperrt und dann dem Gericht zur Verhandlung vorgeführt, könnte ich mir vorstellen, dass alles, was ich hörte und mir jemals falsch erschien, den Widerstand gegen die ganze Sache und das System wahrscheinlich in mir anstacheln würde. Der Richter hat vielleicht die edelsten Motive der Welt, und dennoch ist er nicht unfehlbar. Die geringste Unpässlichkeit zum Beispiel kann sehr wohl sein Urteil beeinflussen. Er schickt den jungen Mann ins Gefängnis. Er kann nicht anders handeln, die Gesetze stehen in den Büchern und müssen befolgt werden. Ins Gefängnis mit all den begleitenden Umständen, der Agonie, der Entmutigung und dem Schrecken, der Bestrafung, die über allem geschrieben steht, dem Sonnenlicht, das gänzlich aus dem Leben ausgeschlossen ist, dem generellen Druck von Gewehr und Knüppel, mancherorts immer noch der Prügelstrafe und mentaler Tortur. Er beendet seine Haftstrafe und kommt hinaus in eine Welt, die ihn vergessen hat und die er aller Wahrscheinlichkeit nach zu hassen gelernt hat. Um in ihm einen neuen Glauben an die Menschheit und an sich selbst aufzubauen, seinen Hass auf die Gesellschaft zu vermindern, hat er in seiner Tasche ein paar Dollar, und er trifft überall, wohin er sich wendet, auf Hartherzigkeit, Vorurteil und Unbrüderlichkeit. Er war wie ein Hund eingesperrt und mehr als in Ketten gelegt. Jetzt ist er in Schande gefallen, sogar in seiner eigenen Einschätzung. Er ist überempfindlich. Er kann sich von dem Gefühl nicht befreien, dass die ganze Welt weiß, dass er ein Sträfling war. Und in diesem Zustand macht er sich auf, um nach Arbeit zu suchen, und er muss welche finden, solange die wenigen Dollar noch reichen. In seiner Erscheinung ist natürlich etwas, das die Menschen beinahe vor ihm zurückschrecken lässt. Er hat keine Arbeitszeugnisse. Nach 1 oder 2 Tagen hat er kein Geld mehr. Er schleppt sich mühsam von einem Ort zum anderen auf der Suche nach Arbeit, und er muss auf der Straße übernachten oder im Schutz eines Heustadels oder irgendeines alten Bootes am Ufer. Sonst gibt es nichts für ihn. Alsbald gelangt er in die Bereiche der Unterwelt, wo er seinen Whisky oder sein Kokain bekommen kann, und wo werden wir ihn nach dem ganz natürlichen Lauf der Dinge in 1 oder 2 Wochen wiederfinden? Zurück in das Gefängnis muss der junge Mann. Als wir ihn zum ersten Mal einsperrten, verurteilten wir ihn zu einem Leben im Elend, ständig im Gefängnis und in Verbrechen verstrickt, fast ohne Chance oder Hoffnung auf etwas Besseres. Nun bieten wir ihm keine bessere Möglichkeit, als in die Zelle zurückzugehen. Keine Chance zur Erholung, keine Chance, sich selbst zu erretten, keine Chance, wieder gut zu machen. Warum gibt es nicht in jeder Stadt, um unserer selbst willen und zum Schutz der Gesellschaft, eine über Kritik erhabene Institution, wo der Mensch, der das Gefängnis verlässt, Arbeit finden und sich selbst festigen kann, wo er beschützt und behütet wird, jedoch nicht bei anhaltender Untätigkeit, wo er seine Chance findet, anständig zu leben und nicht wieder in den Sumpf der Verzweiflung geworfen zu werden? Unter diesen Umständen ist der Rest seiner Geschichte bald erzählt. Als er das erste Mal im Gefängnis war, musste er täglich den Erzählungen der Schwerkriminellen zuhören. Jetzt, schwächer und verrohter, als er es damals war, muss er ihnen wieder zuhören. Die Diebe versäumen nicht, ihn wissen zu lassen, in der lebhaften Sprache, die sie beherrschen, wie leicht es ist, mit den Mitteln zu leben, die Sie kennen, um zu Geld zu kommen. Geld zu bekommen und ein Leben des Vergnügens zu führen, und er hört nun mit wirklichem Interesse zu. Er hat seine Erfahrungen gemacht mit dem Versuch, ehrlich zu sein, und ist zu der Überzeugung gelangt, dass ihm die Welt nicht gestatten wird, das zu sein. Er stellt das Leben, das sie ihm ausmalen, dem gegenüber, das er durchgemacht hat, und es dauert nicht lange, bis er im Denken und Fühlen völlig einer der ihren wird. Wie viele von den Menschen, die niemals der Ehrbarkeit abtrünnig geworden sind, würden besser handeln? Der Häftling müsste wahrlich ein Held sein, um herauszuragen. So schenkt er ihnen Beachtung und ist nicht länger der Jugendliche, der sehr wohl hätte zu einem hervorragenden Bürger heranwachsen können, der sich eher irrt, als dass er böse ist, dessen Fehler korrigierbar ist, weil er in Unwissenheit und Gedankenlosigkeit geschieht und nicht aus Bösartigkeit. Diese ganze Phase ist vorbei. Er ist jetzt ein professioneller Dieb, ein Krimineller. Er ist in dieses Geschäft unter der Anleitung erfahrener Professioneller eingestiegen. Er ist ein Feind der Gesellschaft, eine Bedrohung und eine Gefahr für den Staat. Die Kriminellen, in deren Gewalt wir ihn wohl oder übel gestoßen haben, haben ihn völlig in der Hand. Und von nun an ist er ihr Opfer und Handlanger. Sie stoßen ihn weiter, sie schicken ihn an die gefährlichen Stellen und stehen selbst in Sicherheit. Sie lehren ihn, ein Gewehr zu bedienen, damit er sich selbst im Notfall verteidigen kann. Er kommt zum zweiten Mal aus dem Gefängnis frei, und nun weiß er ganz genau, wohin er gehen kann. Er friert nicht länger und hat keinen Hunger. Er muss auch nicht im Heustadel schlafen oder in dem alten Boot. Er läuft nicht mehr länger ungepflegt und schmutzig herum. Er ist ein neuer Mensch, schick und gut gepflegt, wieder aufgebaut durch den psychologischen Einfluss der Diebe auf das Modell des Diebes. Zu gegebener Zeit wird er in die Enge getrieben, zieht seine Pistole, schießt, wird gefangen genommen, vor das Gericht gebracht, verurteilt und gehängt. So produzieren wir Kriminelle. Das Regime, das wir tolerieren, tut genau das. Es gibt dabei keinen Versuch zur Korrektur oder zur Reform. Es kultiviert ganz einfach Kriminalität, als ob sie unser höchstes Gut wäre. Dabei verschwendet es die Menschlichkeit, verletzt die Nation und die Rasse und gefährdet das moralische Leben unserer Kinder und Kindeskinder. Ob die Opfer unserer Dummheit hängen oder nicht, das System selbst ist verdorben. Sie werden eingesperrt und sitzen ein, ohne dass das Licht vom blauen Himmel auf sie scheint, und ohne jemals den Gesang der Vögel zu hören. Niemals streckt sich eine freundliche Hand aus, um ihnen zu helfen. Stattdessen ist da von allen Seiten die unerbittliche Hand der Gesetze, um zu drohen, zu behindern oder auf sie einzuschlagen. In ihrer Rebellion gegen das, was sie zu erleiden haben, schaffen sie eine bestimmte Atmosphäre, mental und moralisch, und indem sie darin leben und sie einatmen, sinken sie weiter und weiter ab. Sie steckt jeden an, der mit ihr in Kontakt kommt. Die Ansammlung solch tödlicher Gedanken in einem Gefängnis ist schrecklich. Sie verunreinigen unsere gesamte Zivilisation und verletzen nicht nur die Lebenden, sondern auch die Ungeborenen. 3 oder 4 Wochen der von ihnen durchgemachten Behandlung würden aus uns allen Rebellen machen. Wir könnten sie nicht ertragen. Ihre Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit sind so beschaffen, dass alles in ihnen, was niedrig ist, niedriger wird und alles Hohe sich zurückzieht. Wäre ich dauernd mit Menschen zusammen, die einige meiner Schwächen entdeckt hätten und mich immer wieder daran erinnern würden, mit oder ohne Worte, es würde doppelt auf mich zurückfallen und zum wichtigsten Teil meines Lebens werden. Ich hätte vielleicht nicht die Kraft, mich gegen diesen Druck zu wehren. In vielen Gefängnissen bestehen solche Bedingungen. Die Häftlinge leben in einer Atmosphäre der Verzweiflung. Sie haben Fehler gemacht und können sich nicht selbst befreien. Zuerst sind sie völlig entmutigt, und es ist diese schreckliche Entmutigung, die der Nährboden ist, auf dem Kriminalität gedeiht. Dann gibt es diejenigen, die mit den Unglücklichen sprechen und vor allem Nachdruck darauf legen, dass sie sich an ihre Sünden erinnern. Das hat nie etwas Gutes bewirkt und wird auch nie etwas Gutes bewirken. Sie sind krank und erschöpft von der ermüdenden Art, in der Menschen vorgehen. Der Gefangenenbetreuer im Gefängnis, der irgendetwas Gutes bewirken will, muss jeglichen Gedanken an Verdammung beiseite schieben und sollte zu den Menschen nicht über ihre Fehler und Irrtümer sprechen, sondern mit allergrößter Überzeugungskraft über ihre latenten, gottähnlichen Qualitäten. Die gottähnlichen Qualitäten, die jedem Menschen innewohnen. Er muss mit großem Edelmut des Herzens beginnen und sein Denken gänzlich darauf richten, wie er ihnen dienen und helfen kann. Wenn wir den Meisterschlüssel von Zuneigung und Bruderschaft anwenden, der größer und besser ist als Mitleid, werden wir die Weisheit erlangen, die den Weg zum rechten Denken und rechten Handeln erleuchtet. Sympathie ist immer erfinderisch und bringt wahre Erkenntnis darüber, was notwendig ist. Derjenige, der sie benützt, fühlt seine eigenen Quellen anwachsen und dass sie ihn selbst vor Zerstörung schützt. Sie macht das Gemüt des Menschen so formbar, dass es für ihn kaum der Worte bedarf, um den Grund für den Kummer des anderen herauszufinden. Sie verwandelt sich selbst in Handlung, fast ohne die Notwendigkeit der vermittelnden Sprache. Lasst einen Menschen, der die Sympathie hat, das Äußerste tun, was er mit seinen Mitteln erreichen kann, und Kraft wird durch ihn ausgestrahlt werden, und sie wird weit genug reichen. Er wird sie durch sein Verhalten zum Ausdruck bringen, gleichsam unbeabsichtigt. Worte können nichts Wahres darüber aussagen. Eine Blume oder ein Buch zu verschenken, kann etwas aussagen. Dieses aufrichtige Interesse, das völlig darauf verzichtet, auf die Fehler oder die augenblickliche Situation des Gefangenen Bezug zu nehmen, drückt das vielleicht am besten aus. Behalte im Gedächtnis: Sympathie ist der Schlüssel und der geheime Talisman. Nur sie allein kann den Weg zu diesem göttlich-menschlichen Teil öffnen, der auch noch in dem am weitesten heruntergekommenen vorhanden ist. Und niemand, weder der größte Reformator noch der gelehrteste Mensch, kann das Mittel für die Erlösung von den Leiden des Lebens finden, außer er hat den Schlüssel in seinem Inneren gefunden.